Es sind nur vier ganz kleine, kurze organisatorische Hinweise, bevor Herr Gotz beginnt. Das eine ist, viele von Ihnen haben das schon gesehen, dass wir jetzt auf der Wiki-Seite auch ein Frontor eingerichtet haben. Das dient jetzt nicht dazu, dass wir sagen, wir machen jetzt E-Learning, sondern es hat den ganz einfachen Grund, dass Sie sich dort bitte alle registrieren, weil wir dort einrichten können, dass Sie selbst nur zu Ihren eigenen Teilleistungsnoten Zugang haben. Ja, also das ist das, dass Sie sofort, so wie wir es korrigiert haben, nach jeder Prüfung sehen können, welche Note Sie in der jeweiligen Teilprüfung bekommen haben und dann Bescheid wissen, wie Sie weiter agieren. Es wird dann noch eine zweite Seite dazukommen, das werde ich aber alles nächste Woche bei meiner Stunde in Ruhe mit Ihnen besprechen. Das ist der erste Punkt. Und es geht einfach auch darum, dass wir eben nicht jeden einzelnen Namen eintippen und die Matrikelnummer dazu und dann entsprechend viele Fehler machen. So ist es einfach am einfachsten zu lösen. Das zweite ist, nach enorm vielen Startschwierigkeiten habe ich es dann endlich geschafft, diesen wieder fertig zu machen. Und der wird ab Montag bei Fakultas erhältlich sein. Im Reader drin, noch zur Erinnerung, ist nur die Pflichtlektüre, nicht die Weiterführung. Also das, was Sie für die Prüfung brauchen, ist dort ausgedruckt. Im Zuge dieser Arbeit ist mir dann unter anderem untergekommen, dass meine Texte zum Beispiel beim Ausdruck dann so klein werden, meine Scans. Ich habe dann alle nochmal durchgesehen, sehr viele erneuert. Also das müsste jetzt alles auch für die, die die Online-Seite benutzen, eigentlich ganz gut funktionieren. Und noch eine letzte gute Nachricht. Ich habe eben, als ich das durchgeschaut habe, gesehen, dass beim Herrn Fabigan 130 Seiten Literatur angegeben waren. Habe daraufhin gesprochen und er hat sich natürlich auch sofort bereit erklärt, die Literatur ein bisschen zu reduzieren. Also sollte jetzt machbar sein. Ja, und das war es eigentlich eh schon.
Gut, ich kann vielleicht auch gleich anknüpfen mit einer zweiten technischen Ansage, nämlich der Text, der verfügbar ist in der Homepage von der Philosophie, ist, glaube ich, nicht dieser Text aus dem Reklambüchlein, das ich angegeben habe, sondern die Schleiermacher-Übersetzung aus irgendeiner anderen Ausgabe. Aber das ist gleichgültig, Sie können jede Übersetzung heranziehen. Ich habe diese nur deswegen empfohlen, weil sie sehr handlich ist und als Einzeltext zweisprachig verfügbar ist. Und daher sehr praktisch, aber wir sind an keine einzelne Ausgabe gebunden. Eine zweite Ansage noch zum Tutorium am nächsten Dienstag, wo ja gleichzeitig eine Universitätsversammlung stattfindet, oder jedenfalls am Nachmittag auch irgendwann, findet trotzdem statt, das Tutorium am Dienstag, ja, beim Herrn Schalter. Gut, dann wende ich mich meinem Thema zu. Sie haben es schon gesehen, es geht um die menschliche Praxis. Suche nach Maß und Ziel habe ich es genannt und beziehe mich dabei aber auf einen platonischen Dialog und auf den Euthyphron, der eben hier auch die einzige Pflichtlektüre ist. Ich glaube, er ist ganz amüsant zu lesen, zum Teil auch etwas kompliziert, wo man sich genauer damit auseinandersetzen muss, aber ich glaube, man kann einiges herausholen. Ein Dialog von Platon. Platon ist, wie Sie vielleicht nicht wissen, ein Spitzname. Ja? Der Mann hat ganz anders geheißen. Platon heißt eigentlich der Breite. Man könnte vielleicht eher sagen, heutzutage der Dicke. Ne? Oder der Blade in Wien vielleicht sogar. Und er hat gelebt 427 bis 347 vor Christus. Ganz genau weiß man es nicht. Die letzte Zahl schwankt ein bisschen, also ungefähr vor 2400 Jahren. Trotzdem möchte ich Ihnen seine Gedanken näher bringen. Und zwar nicht einfach nur als notwendige historische Rückblende, wie das oft so zur Einleitung bei anderen Wissenschaften der Fall ist, und eventuell für ein paar Spezialisten, die sich mit so einer ausgefallenen Zeit noch beschäftigen. Das sollte hier in diesem Fall nicht ausschlaggebend sein, sondern deswegen, weil Platon wirklich in der Philosophiegeschichte immer einer der größten geblieben ist, obwohl es so lange her ist, dass er sich mit Philosophie beschäftigt hat. und dass er uns auch immer noch heute interessieren kann, dass wir immer noch Problemstellungen ernst nehmen können, die er aufgeworfen hat, und dass wir immer noch aus seinen Gedankengängen sehr vieles lernen können. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass er wirklich eine große Persönlichkeit war, sondern das liegt auch daran, dass er eben philosophiert hat, dass er sich mit Philosophie beschäftigt hat, philosophisch gedacht hat. Denn die Philosophie hat die Kraft und die Möglichkeit in sich, wenn sie gründlich genug betrieben wird, muss ich dazu sagen, dass sie wirklich über die bestehende aktuelle Situation hinaus ins Zeitlose hineindenkt. Sodass das, was dabei überlegt wird, in Gedanken gewälzt wird, auch wirklich immer aktuell ist. Nicht nur vorübergehend. Zugleich ist es so in der Philosophie, wenn sie sich so weit hinaus wagt, in dieses überzeitliche Fragen und Erwägen, dass dort in diesem Bereich auch die Antworten unglaublich schwer zu finden sind. Jedenfalls gibt es in der Philosophie keine Einigkeit. Ja, das haben Sie vielleicht ohnehin schon gemerkt und das wird Ihnen ja auch hier in der Ringvorlesung präsentiert. Verschiedenste Sichtweisen aus verschiedensten Richtungen. Ja. Also es wird immer wieder neu gerungen um diese Themen, um diese Fragen, die über die aktuelle gesellschaftliche, historische Situation weit hinausreichen und die immer wieder auftreten. Ausschlaggebend in der Philosophie sollte eben nicht sein, wer wann wo denkt, sondern nur, wie konsequent gedacht wird und wie tief gedacht wird. Und deshalb ist Platon immer noch ganz wesentlich ein Beitrag auch zu unserem heutigen Denken. Ich wende mich jetzt dem Text zu, den Sie eben, wie gesagt, vielleicht schon kennen. Athen im Jahre 399 vor Christus. Ja. Zwei Männer im Gespräch über schwerwiegende Verwicklungen mit anderen Personen. Ja. Es sind Konflikte aufgetreten, die nicht mehr im persönlichen Bereich auszutragen waren, sondern die es erfordert haben, von staatlicher, behördlicher Seite her geregelt zu werden. Also gerichtliche Verfahren sind in Aussicht gestellt. Und über das sprechen die beiden Männer und aus diesem Anlass treffen sie sich auch. Vor der Halle eines der Beamten, der höchsten Beamten im alten Athen, eines Archonten, nämlich des Archon Basileus, was wörtlich König heißt, dieser Basileus. Und der war zuständig für religiöse Opfer und Feste, aber auch für oder gegen Religionsfrevel und bei Mordangelegenheiten. Für das war alles zuständig, denn der Mord hat auch war eine religiöse Art des Vergehens. Also dort begegnen sich die beiden und sprechen über ihre Probleme und über den Anlass, der sie zu dieser Gegend führt. Der eine Gesprächspartner ist der 70-jährige Philosoph Sokrates, der sein Leben lang eben wirklich nichts anderes getan hat, als zu philosophieren. Dabei muss man dazu sagen, dass wir über Sokrates vor allem, fast ausschließlich, von Platon wissen, von seinem Schüler. Und der zeichnet ein sehr idealisiertes Bild. Wir können aber nicht genau sagen, was der historische Sokrates gewesen ist. Er hat selber nichts geschrieben, er hat immer nur diskutiert mit anderen Leuten, er hat tief gedacht, er konnte mitten im Winter barfuß im Schnee irgendwo stehen und sich etwas überlegen, den ganzen Tag lang. Ne? So wird berichtet, jedenfalls von Platon berichtet. Ne? Und er wird wirklich von Platon zu einem philosophischen Idealbild heraufgehoben. Also dieser Sokrates ist der eine Gesprächspartner, wie in den meisten Anfangsdialogen, einführenden Dialogen bei Platon. In den anderen ist er dann oft nur Gesprächspartner nebenbei, in den spätesten. Also der hat von Natur, also von klein auf, von kleiner Natur her könnte man sagen, hat er immer versucht, über die Philosophie draufzukommen, was denn das Gute ist, und hat in dieser Hinsicht mit den verschiedensten Leuten diskutiert, wollte sich belehren lassen und ist aber dann immer draufgekommen, dass er selber gescheiter ist als die anderen, wie schon das Orakel zu Delphi verkündet hat. Sie können es in der Apologie dann nachlesen. Und auf diesem Weg hat er sich natürlich auch einige Feinde gemacht, also sogar ziemlich viele. Das war gar nicht so ungefährlich, so vorzugehen. Vor allem deshalb, weil er in den Ruf gekommen ist, neue Götter einzuführen und die alten Götter abzulehnen. Und das hieße zugleich eben die weltanschaulichen Grundmauern Athens zu untergraben. Ja? Die olympischen Götter, die Staatsreligion, die hier vorgeschrieben war. Und durch seine Lehrtätigkeit, wie das auch im Eutychon am Anfang geschildert wird, kommt er in den Ruf, dass er die Jugend verführt zu anderen Göttern und sie von Grund auf schlecht macht. Jedenfalls ist das der offizielle Vorwurf, der an ihn herangetragen wird. Und er ist jetzt unmittelbar konfrontiert mit einer Anklage wegen Gottlosigkeit, die mit der Todesstrafe enden kann. Ja, und im Falle von Sokrates auch so geendet hat. Und deswegen ist er hier an diesem Ort, er muss sich einstellen und er muss mit dem Richter darüber einmal seine ersten Hinweise bekommen dafür. Wir wissen inzwischen, dass Sokrates im selben Jahr noch verurteilt wurde und im selben Jahr, also ins Gefängnis gekommen ist, und im selben Jahr dann den Schierlingsbecher trinken musste und zu Tode gekommen ist dadurch. Das ist eine sehr philosophische und zugleich auch ergreifende Schilderung im Platons Dialog Phaidon. Dieser letzte Tag des Sokrates. Und es ist auch interessant, dass er da am Ende, Platon ist reich an Anspielungen, dass er da am Ende die Szene so darstellt, dass Sokrates, der jetzt den Schierlingsbecher getrunken hat, ist der Einzige, der liegt und alle anderen stehen um ihn herum. Nicht? Wenn man aber die Schilderung seines Todes kennt, dann sieht man ein, dass er mit diesem hier liegen alle Stehenden übertrifft. Nicht? Weil er in einer Weise gestorben ist, wie es sonst wohl kaum jemand zustande gebracht hätte. Noch philosophierend den ganzen Tag über die Unsterblichkeit der Seele und sich dann freuend so quasi auf den Tod. Nicht? Und das ist zugleich ein Gegenbild zu einem anderen zu einer Endszene bei einem anderen Dialog, nämlich zum Symposion, wo Sokrates deswegen alle anderen übertrifft, weil er der Einzige ist, der noch aufrecht steht. Ja? Während die anderen alle halb betrunken oder ganz betrunken um ihn herum schon eingeschlafen sind. Ja? Während ihm das nichts anhaben kann. Also diese Gesprächssituation im Euthyphron fällt genau in die kurze Zeitspanne, in der das jahrzehntelange freie Wirken des Sokrates mit seinem Diskutieren und Philosophieren von der Behörde her gestoppt wird. Ja? Anklage wird erhoben und die Zukunft lautet Gerichtsprozess, Gefangenschaft, Hinrichtung. Ja? Also gerade an diesem Umschlagpunkt finden wir das Gespräch hier angesetzt. Ja, und auch dem Ort entsprechend ist es angedeutet. Hier ist der Umschwung. Es ist der letzte große Umschwung im Leben des Sokrates. Ja. Und deswegen habe ich auch diese Skulptur des Myron zum Text dazugegeben. Ja, wenn Sie ihn schon nachgesehen haben, und das ist auch letzte Woche kurz aufgetaucht, diese Skulptur des Diskuswerfers von Myron, einem Bronzegießer aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, der eben auch an einem Scheitelpunkt der Bewegung zu sehen ist. Ja? Einerseits das Ausschwingen und man sieht, er ist jetzt dorthin gekommen mit der Bewegung und der nächste Schwung geht dann in die andere Richtung. Und so auch der Dialog hier, der Euthyphron, an einem Kipppunkt, Scheitelpunkt, Umschwung. Ja? Die Freiheit des Sokrates ist behördlich zu Ende und jetzt geht es in die andere Richtung. In Kürze bis zum Tod. Man könnte auch sagen, es ist die Vollendung des Sokrates. Nicht? Weil für ihn ist es ja nicht so, dass er den Tod erleidet, sondern er feiert ihn ja geradezu. Nicht? Also so quasi der Punkt, wo er letztlich zu seiner Vollendung übergeht. Soweit also zu dem einen Gesprächspartner, der sicher um vieles interessanter ist als der andere. Der andere ist eben der im Titel genannte Euthyphron. Und das ist ein stadtbekannter Theologe, könnte man vielleicht mehr unter Anführungszeichen sagen, und auch Wahrsager. Er kennt sich jedenfalls sehr gut aus in der Mythologie und behauptet von sich selber, dass seine Aussagen über die Zukunft immer gestimmt haben. Sie finden das irgendwo im Text auch. Der übt aber keine Lehrtätigkeit aus. Also der begibt sich nicht in diese Gefahr, dass er da den Ruf bekommt, die Jugend schlecht zu machen. Er hätte, wie man dann im Dialog selber sieht, auch gar nicht so recht das Zeug dazu, wirklich was anderes zu bringen, als das, was ohnehin vorgeschrieben ist, zu glauben. Und er wird in der Öffentlichkeit, also in der Volksversammlung und auch in der, von den Behörden nicht besonders ernst genommen. Ja? Sondern das, was ihm immer wieder entgegenschlägt, ist der Spott. Aber keine Anklage wegen Gottlosigkeit. Ja? So gesehen ist Euthyphron in gewissem Sinn ein ins Lächerliche gezogenes Zerrbild eines Nonkonformisten. Ja? Er weicht ein bisschen ab, aber eben so, dass er dadurch nur Spott einheimst, aber nicht und keineswegs Gefahr läuft, in eine derart todbringende Anklage hineinzugeraten. In der Situation, wo das Gespräch stattfindet, erklärt er sich dann auch, warum er hier ist, gerade beim Archon Basileus vor dieser Halle, denn in seiner verqueren Art hat er Anklage gegen seinen eigenen Vater erhoben wegen Mordes. Ja, das wird auch deutlich dargestellt, worum es da gegangen ist. Sein Vater hat einen Taglöhner festnehmen lassen, weil dieser Taglöhner im Rausch vorher einen anderen umgebracht hat. Ja, also der Vater ist eingeschritten, hat dann ihm gesagt, jetzt diesen Amokläufer bindet ihn und legt ihn dort hinten in den Stall hinein oder irgendwo abseits. Ja? Und dann hat dieser Vater an die zuständige Behörde geschickt, um zu fragen, was jetzt zu tun sei. Das war immer eine schwierige Situation, wenn ein Mordfall in der Gegend gewesen ist. Ja? Man wusste nicht so genau, wie da zu agieren ist. Also schickt er hin und fragt, was ist zu tun. Und noch bevor die Antwort zurückgekommen ist, der Bote zurückgekommen ist, ist dieser gefesselte, halb betrunkene Mörder gestorben. Ja? Das ist die Situation und für Euthyphron ist der Vater nun ein Mörder und anzuklagen. Ja? Obwohl die eigene Familie heftig dagegen protestiert hat. Ja? Aber so überzeugt ist Euthyphron von seiner eigenen Sichtweise. Ja? Das kommt im Text auch immer wieder ganz gut zum Vorschein. Man könnte sagen, er ist ein bisschen eitel und selbstverliebt und voll überzeugt von der Richtigkeit seiner Handlung. Wir haben es also hier schon bei diesen beiden Gesprächspartnern mit einem sehr gegensätzlichen Paar zu tun. Das sieht man schon nach der ersten Schilderung. Wobei Sokrates immer ein bisschen ironisch vorgeht, sowohl gegen seinen eigenen Ankläger, wie Sie im Text sehen, als auch gegen die Sichtweise des Euthyphron. Aber jedenfalls hier dieser Gegensatz, der noch erweitert wird durch das Spannungsverhältnis der beiden Gesprächspartner zu anderen Personen. Ja? Also es gibt eine ganze Menge von Spannungen zwischen Menschen. Das ist die Situation, vor der wir hier stehen. Gleich eingangs. Man könnte prinzipiell sagen, wo Menschen zusammenleben, da gibt es Spannungen. Ja? Die sind zwar nicht immer so zugespitzt wie hier am Anfang des Euthyphron, aber trotzdem gibt es Spannungen zwischen Menschen und die Personen beurteilen sich gegenseitig kritisieren gegenseitig ihre Handlungen und jeweils von der eigenen Warte aus natürlich. Ja? Während die anderen in ihrer Lebensweise oder auch in ihren Einzelaktionen kritisiert, es wird ihnen der Vorwurf gemacht, dass sie eben nicht gut gehandelt haben, dass es ungerecht ist, was sie tun. Nicht? Oder es führt dann eben auch womöglich zu Mord und Totschlag. Also diese Spannungen sind prinzipiell bei Menschen immer da und auch Vorwürfe und Kritik sind immer da. Man könnte jetzt fragen, was sagen denn Vorwürfe und Kritik, gegenseitige, wechselseitige Kritik, was sagt denn das ganz allgemein und prinzipiell über menschliches Handeln aus? Diese Vorwürfe setzen aus der Kenntnis der eigenen Person voraus, dass auch die anderen Personen oder eine bestimmte andere Person anders hätte handeln können. Ja? Dass also mehrere Möglichkeiten, dass es Handlungsmöglichkeiten gegeben hat und dass die jeweilige kritisierte Person die falsche, die ungerechte, die unmoralische Handlungsmöglichkeit ergriffen hat. Ja? Diese Vorwürfe werden dann gemacht, diese Kritik kann geübt werden. Wie existieren denn Handlungsmöglichkeiten? Das ist gleich eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, denn Handlungsmöglichkeiten sind ja per Definition nicht wirklich. Aber sie können auch nicht gänzlich unwirklich sein, weil sonst wären es keine realen Möglichkeiten. Also sie müssen wirkliche Möglichkeiten sein. Sonst könnte man nicht nach ihnen handeln. Sie existieren also schon vor der Handlung, bevor sie realisiert werden. Und wo existieren sie? Sie existieren im Wissen von Personen. Ja? Im Wissen vor der Handlung existieren Möglichkeiten, was getan werden kann. Und dieses Wissen, in dem die Handlungsmöglichkeiten auftauchen, das hat einen viel weiteren Umfang als die unmittelbar sinnlich-körperliche Existenz der Person, die da weiß. Ja? Dieses Wissen selber, soweit wir überhaupt als erwachsene Personen bei wachem Bewusstsein sind, geht dieses Wissen selber immer weit über unsere eigene Einzelperson hinaus. Ja? Wir wissen nicht nur uns, unseren körperlichen Zustand, den wissen wir schon auch, ja? Aber wir wissen dann noch vieles, was wir vorher erlebt haben, wir erwarten vieles von der Zukunft, wir gehen über die Gegenwart weit hinaus und wir gehen auch räumlich über das, was wir hier und jetzt gerade sinnlich erleben können, weit hinaus und wissen uns in einer umfassenden Umwelt. Das beruht jetzt nicht nur auf den eigenen Erfahrungen, die wir selber gemacht haben, sondern das reicht auch hinein in das, was wir von anderen Menschen erfahren haben, was andere uns mitgeteilt haben, was wir aus Büchern oder sonstigen Werken gelernt haben. Und dazu kommt auch noch das, was wir einerseits eben durch unsere Fantasie und andererseits durch gedankliche Folgerungen aus all diesen Fakten und Zusammenhängen selber dann noch gemacht haben. Also dieser umfassende Raum des Wissens eröffnet sich einem üblichen, lebendigen, wachen Menschen jederzeit. Die unmittelbare Leiblichkeit ist also immer schon eingebaut in den Rahmen einer Allgemeinheit des Wissens, von komplexen und hochvermittelten Vorstellungen und Relationen, nicht? Die keineswegs bloß den gegenwärtigen Zustand betreffen, sondern der ist schon in dieses Ganze eingeordnet und kann jetzt durch das Wissen auch von verschiedenen Seiten betrachtet werden. Wir haben also durch die Weite unseres Wissens die Möglichkeit, uns selbst als Einzelperson in verschiedensten Perspektiven zu betrachten. Und daher ergeben sich aus dieser Differenz in uns selbst eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten. Durch dieses Wissen also, dieses Wissen, das nicht mehr bloß am einzelnen Körper hängt, sondern ihn weit überschreitet. Wir könnten jetzt fragen, wo existiert dieses Wissen, wenn es eben gerade nicht auf unseren Organismus reduziert werden kann, weil es weit über ihn hinausgeht. Es hat zwar die körperliche Basis jeweils in der eigenen Leiblichkeit, aber es bleibt nicht dabei, es bleibt nicht eingeschlossen, es bleibt nicht reduziert darauf. Es geht darin nicht auf. Also wo ist dieses Wissen? Man könnte eigentlich nur sagen, die Frage wo, die hier eher metaphorisch gemeint ist, dieses Wissen ist im Wissen. Ja? Das Wissen als solches, wenn es eben nicht mehr bloß körperlich unmittelbares Wissen ist, dieses Wissen muss von uns auch gewusst werden. Wenn wir es nicht wissen, dass wir wissen, dann ist dieses Wissen, wovon wir nicht wissen, entweder ein unmittelbares Wissen, ja? Also Farben, Geräusche, Gerüche, Tasterlebnisse und so weiter, ne? Ein unmittelbares Wissen von unseren Sinnesorganen her, das wäre das eine. Das muss jetzt nicht extra noch gewusst werden. Aber dann sind wir auch keine Menschen. Ne? Dann sind wir unmittelbare Lebewesen. Ja? Das ist das eine. Und das andere ist, wenn es von diesem übergeordneten Wissen, das also jetzt das Hören und das Sehen auch noch weiß und nicht bloß die einzelnen Inhalte, wenn es von dem kein Wissen gäbe, wenn wir nicht wüssten, dass wir unser Hören und Sehen wissen, ja, dann wüssten wir es eben auch nicht. Dann wäre es überhaupt kein Wissen mehr. Ne? Dann wären wir bewusstlos in dieser Hinsicht. Also wenn unser Wissen nicht im Wissen ist, dann ist es entweder unmittelbar, dann sind wir auch keine Menschen, oder es ist überhaupt nicht vorhanden. Also das Wissen muss auf jeden Fall im Wissen sein. Es muss bewusst werden. Das Wissen muss sich selbst wissen. Ja? Bitte, ja?
Wäre es möglich, hier für den Begriff Bewusstsein zu verwenden?
Kann man sagen, ich meine, es ist überhaupt in der Philosophie so, dass man nicht mit Begriffen philosophieren kann. Ja? Begriffe werden fixiert und dann kann man es aber auch anders fixieren. Ja? Also es kommt darauf an, was man sich darunter denkt. Man muss dorthin führen durch Überlegungen und dann kann man sagen, in diesem Gedankengang verwende ich den Begriff dann für das oder jenes Ergebnis. Und so kann man natürlich auch zu dem Bewusstsein sagen, wenn man es entsprechend ableitet und immer dazu sagt, ne, muss ein Bewusstsein vom Bewusstsein dabei sein. Ich persönlich reserviere Bewusstsein eher für unmittelbare Lebewesen. Ja. Die Tiere haben auch Bewusstsein. Und Wissen, reflexives Wissen, Wissen, das ich selber weiß oder das immer schon die Komponente des Denkens in sich hat, reserviere ich dann für Menschen. Ja. Wobei nicht gesagt ist, dass die Tiere nicht auch einmal so eine Reflexion bekommen können, aber zurzeit scheinen sie es jedenfalls nicht zu haben. Also dieses Wissen von unserem unmittelbaren Wissen ist schon eine andere Ebene. Ne? Wir können zum Beispiel in das Sehen nicht sehen und das Hören nicht hören, sondern das können wir nur mehr wissen. In unserem Wissen ist es wirklich. Oder sonst ist es völlig unmittelbar. Und das Wissen von den Handlungsmöglichkeiten ist natürlich dann auch ein derartiges reflexives Wissen. Ja? Denn die Möglichkeiten selber sind ja schon dadurch zustande gekommen, dass wir weit über unseren einzelnen Körper hinausgehen, nicht mehr bloß unmittelbar sinnlich wissen, sondern darüber hinaus vieles wissen, was nur mehr gedacht werden kann. Ja? Also die Person, die ein solches reflexives Wissen hat, die weiß sich selber jetzt nicht nur als Lebewesen, sondern die weiß sich selber als wissendes Lebewesen und als sich wissendes Lebewesen. Ja? Das ist jetzt eine ganz andere Art des Lebens und diese Person ist einmal zuerst für sich selbst Person. Sie weiß sich selbst als Wissen. Ne? Und sekundär dann auch für andere Personen nicht bloß ein unmittelbares Objekt, oder auch eben ein Tier, sondern eine Person durch die Sprache, durch die Kommunikation, durch die entsprechenden sinnhaften Handlungen. Also in erster Linie mal wissen wir uns selbst als wissend und dann wissen wir uns in der Kommunikation und im Zusammenleben auch werden wir von anderen Menschen gewusst, als wissende Lebewesen, eben als Personen. Und ein solches sich wissendes Lebewesen ist dann ein Ich. Das heißt, denn Ich heißt denn, ich weiß mich selbst. Ich beziehe mich wissend auf mich selbst. Und hier kommt eben Wissendes und Gewusstes in einer Person zusammen. Subjekt und Objekt in einem, dieses Ich. Und daraus ergeben sich dann eben die Möglichkeiten für die eigene Person. Die Handlungsmöglichkeiten in diesem großen Raum der Reflexion, bezogen auf die eigene unmittelbare Person, auf die eigene leibliche Situation. Wir können also jetzt sagen, menschliches Handeln, spezifisch menschliches Handeln, vollzieht sich immer aus Möglichkeiten. Ja? Aus einem reflexiven Wissen heraus. Und was nicht aus Möglichkeiten geschieht, was nicht in der Weise vorher die Handlung im Wissen vorwegnehmen kann, das ist kein eigentliches Handeln. Ja? Dem man dann einen Vorwurf machen könnte, es hätte auch anders sein sollen. Also zum Beispiel Reflexe oder irgendwelche physiologischen Körperprozesse, die vollziehen sich auch ohne, dass wir sie bewusst steuern. Das sind in dem Sinn kein Handeln, obwohl sie Aktionen sind und empirisch beobachtet werden können. Oder auch sonst, was sich in der Natur vollzieht, im anorganischen oder im organischen Bereich, das sind keine Handlungen aus Reflexion heraus. Und daher kann man den Tieren eben auch keine moralischen Vorwürfe machen. Also es ist relativ sinnlos, das zu tun. Aber sehr wohl kann man anderen reflexiven Personen solche Vorwürfe machen. Weil man immer annimmt, die hätten anders handeln können. Die haben Möglichkeiten gehabt, und die hätten eine gerechtere oder eine moralisch gute Handlung wählen können, im Unterschied zu dem, was sie dann eben wirklich getan haben. Sie hätten auch anders leben können, als sie so leben. Im Fall von Sokrates, der sich dann mit der Zeit so viele Feinde geschaffen hat, wird ihm das eben vorgeworfen. Und diese Personen können sich jetzt, eben weil sie reflexiv sind, auch wieder entsprechend rechtfertigen. Sie können sich verteidigen und sagen, das, was ich getan habe, ist aus diesem und jenem Grund denn doch gut und moralisch. Ja? Aber hier kommen wir gleich in eine Riesenmenge von Relativität hinein, denn die eine Person behauptet, das eine ist gerecht und die andere behauptet, das andere ist gerecht. Ja? So auch bei Gruppen, nicht nur bei Einzelpersonen, die eine Gruppe ist der Ansicht, diese Handlung ist gerecht und gut und die andere sagt das Gegenteil. Den einen erscheint es so, den anderen anders. Und daher auch die vielen Anlässe für Konflikt und Streit, die der Eingangspunkt gleich dieses Dialoges sind. Und eben wenn diese Möglichkeit zum Streit, zum wesentlichen und tiefgreifenden Streit in den Menschen immer vorhanden ist, dann muss es eben auch, um das Zusammenleben zu retten, eine Rechtsordnung geben, in der solcher Streit eben irgendwie geregelt werden kann. Also ab einer gewissen Komplexität der Gesellschaft ist das Zusammenleben nur mehr durch eine Rechtsordnung aufrechtzuerhalten. Diese Rechtsordnung ist durch staatliche Macht garantiert. Da steckt immer auch eine Möglichkeit zu zahlen dahinter. Sonst, wenn keine Macht dahinter steht, dann würde das Recht auch nicht entsprechend eingehalten werden. Aber natürlich ist es auch prekär, wenn nur die Macht dahinter steht und wenn das ganze Zusammenleben sich auf Gewalt allein stützt. Und daher ist es wichtig, dass diese Rechtsordnung auch noch eine weltanschauliche Grundlage hat, die nicht nur die Mächtigen, die Herrschenden mit einschließt, sondern eben auch die Beherrschten und die Untertanen mit einschließt. Sodass man aufgrund dieser weltanschaulichen Grundlage, die gemeinsam allen ist, die hier wohnen, beziehungsweise die zumindest als gemeinsam ausgegeben wird, dass man aufgrund dieser weltanschaulichen Hintergründe die Untertanen auch innerlich verpflichten kann, nicht nur äußern. Sie fühlen sich verpflichtet, sie halten das für richtig, sie halten das für gut und gerecht und moralisch. Je mehr sich diese Ansprüche überschneiden zwischen den Machtträgern und ihren öffentlich verkündeten Werturteilen und den privaten Auffassungen der Untertanen, desto stabiler ist das ganze Staatsgebilde. Im Euthyphron haben wir nun gleich zu Beginn einen ganzen bunten Reigen von gegenseitigen Relativierungen, sowohl von Handlungsweisen als auch Handlungsgründen. Also diese Relativierung ist der Ausgangspunkt. Wir haben schon gesehen, die gegensätzlichen Personen, die alle in Konflikten mit anderen liegen. Ja? Überall Spannungen, überall andere Handlungsweisen, überall andere Rechtfertigungen. Also Sokrates und Meletos, sein Ankläger, der Euthyphron und seine Familie oder der Vater, die sind alle in Streit miteinander. Und in bestimmten Fällen, wenn die Animositäten zu weit gehen, zu sehr eskalieren, dann muss eben die Behörde eingreifen. Und das ist in diesen beiden Fällen auch wirklich so. Diese Behörde ist aber selber jetzt nicht der Kritik entzogen. Die Rechtsordnung und Rechtsprechung, die kann selbst auch wieder kritisiert werden. Und gerade im Falle von Sokrates, wie Platon ihn darstellt und wie Platon sich selbst durch seinen Mund jeweils äußert, ist es doch so, dass die Rechtsprechung hier für völlig ungerecht gehalten wird. Der Prozess des Sokrates wird von Platon so dargestellt, als wäre das eine der größten Ungerechtigkeiten gewesen, diese Hinrichtung. Aber natürlich können sich die Herrschenden auch selber wieder rechtfertigen. Und wenn sie jetzt in Legitimationsdruck kommen, von der Basis her, dann können sie sich immerhin noch berufen auf irgendwelche weltanschaulichen Hintergründe, nämlich in dem Fall auf eine übermenschliche Instanz, die olympischen Götter. Nicht? Die können sich von dort her rechtfertigen. Und diese Religion ist ihnen daher auch sehr wertvoll und wichtig. Und wenn diese Religion dann eben nicht anerkannt wird, wenn es abweichende Lehren gibt, dann gerät möglicherweise das ganze Staatsgefüge ins Wanken oder zumindest zeichnet sich diese Gefahr ab. Und daher eben Todesstrafe auf solche Religionsfrevel. Und es zeichnet sich damit aber auch ganz deutlich ab, was diese Religion ist, nämlich eine von den Herrschenden pragmatisch festgehaltene und eingesetzte wertsetzende Weltinterpretation oder eine Ideologie, könnte man auch sagen. Ja, die ganz gezielt aufrechterhalten wird und ganz gezielt verwendet wird. Und deren wichtigste Dogmen auf jeden Fall tabuisiert werden. Die dürfen eben nicht angegriffen werden, die müssen aufrecht bleiben. Und mit solchen Ideologien werden die Staatsangehörigen von Kindheit an indoktriniert. Das sollen sie glauben, in diesem Sinne werden sie erzogen und damit ist die Gesellschaft aber von den Herrschenden auch leichter zu beherrschen. Also die Ideologien sind immer auch zugleich Herrschaftsinstrumente. Und es gibt keine Herrschaft, die ganz ohne Ideologie auskommt. Es muss immer etwas geben, wonach sich die Untertanen oder die Beherrschten oder die Mitglieder der Gesellschaft innerlich auch richten und nicht bloß äußerlich durch Gewalt dazu gezwungen werden. Und innerhalb dieser Grenzen, ob das jetzt eine religiöse oder eine säkulare Ideologie ist, ist dann gleichgültig, innerhalb dieser Grenzen werden die gesellschaftsrelevanten Aktionen zugelassen und was darüber hinausgeht, wird bekämpft. Auf verschiedenste Weise. Gehen wir wieder zu dem Dialog zurück. Euthyphron ist begeistert von den olympischen Göttern. Der zieht sie heran und begründet auch seine Handlung damit oder versucht seine Anklage gegen den Vater damit zu rechtfertigen. Für Sokrates ist dieser Haufen von olympischen Göttern, so wie heute von ihm schildert, eben überhaupt nicht ernst zu nehmen. Das ist kein adäquater Begriff von Göttern, wie er selber sagt, ja, sondern das ist ein zerstrittener Haufen von Leuten, die sich gegenseitig schaden und betrügen, nicht? Und die vor allem jetzt kein einheitliches Maß abgeben können für das menschliche Handeln, sei es individuelles oder sei es kollektives, gesellschaftliches. Also, das ist nicht der Begriff von den Göttern, wie Sokrates ihn selbst hat. Und insofern könnte man fast sagen, ist die Anklage doch berechtigt, weil er sich nicht dieser Schilderung, dieser wilden Schilderung der Kämpfe und Betrügerei und die im Euthyphron-Antrag, da könnte da noch mehr davon schildern, Sokrates sagt, mir reicht es schon, ne? Die ist nicht imstande, jetzt menschliches Handeln zu orientieren, aus der Sicht des Sokrates. Natürlich lässt ein solcher Mythos, wenn er so viele Widersprüche in sich hat, dann auch zu willkürliche Interpretationen. Ne? Man kann ihn so oder so heranziehen. Auch das zeigt sich jetzt wieder, dass der Euthyphron natürlich den Mythos heranzieht. Ne? Er weist auf Uranus und Kronos hin und Zeus und diese Kämpfe zwischen Vater und Sohn jeweils, ne? Und rechtfertigt dann sein Vorgehen gegen den Vater auf diese Weise. Ne? Ganz klar, dass seine eigene Familie das ganz anders auslegen würde. Also gibt es Spielräume in der Interpretation dieses Mythos. Ein kleiner Lapsus passiert dem Euthyphron dann noch zusätzlich, den er selber aber gar nicht bemerkt, denn seine Anklage ist eigentlich gar nicht rechtskonform. Er dürfte gar nicht anklagen, sondern es müsste die Privatanklage von einem Verwandten des Opfers geführt werden. Sie haben das im Text hier in diesem Heftchen auf Seite 58 in der Anmerkung 8 stehen, dass also das gar nicht so sein dürfte. Also davon hat überhaupt kein Recht, hier die Anklage zu erheben. Das ist auch wieder eine deutliche Abhebung gegenüber dem Sokrates, gegenüber der Tragik des Sokrates, dass der Euthyphron eigentlich gar nicht so recht weiß, was er tut und in falsche Richtung hineintappt und irgendwie eben ein komisches Gegenbild zu Sokrates darstellt. Auch in seiner Beziehung zum Recht, ne, und mit seiner Anklage. Also wir haben es hier mit einer ganzen Reihe von einander relativierenden Handlungsweisen und Handlungsgründen zu tun und jede davon beansprucht eben gut und gerecht zu sein. Ohne dass dieser Anspruch eben wirklich bewiesen wäre. Ja? Auch der Anspruch, den ich jetzt nur erwähnt habe von Platon und Sokrates, dass diese Anklage und diese Rechtsprechung nicht gerecht ist, ist hier ja noch nicht bewiesen. Ja? Das ist ja nur so nebenbei angedeutet. Man könnte also sagen, das einzig Sichere an diesen Werturteilen ist das, dass sie relativ und ungesichert sind. Dass sie alle bloß einander in Frage stellen. Ja, aber keine davon ist jetzt wirklich abgesichert. Also das ist offensichtlich bei menschlichen Werturteilen immer so, solange es kein übergeordnetes Maß gibt. Ja, dann ist immer nur ausschlaggebend das subjektive Glaube eben, dass die Position die richtige sei.
Ja, das übergeordnete Maß soll subjektive sein.
Ganz richtig, das habe ich jetzt schon angedeutet. Ne? Diese Götter, die herangezogen werden, sind selber wieder in sich sehr problematisch. Ne? Also dass die weltanschauliche Grundlage, überhaupt jede Ideologie, die von den Herrschenden herangezogen wird, ist immer noch in sich höchst problematisch. Ne? Kann jederzeit überprüft, in Frage gestellt werden. Ne? Aber sofern ich mich auf meinen Glauben stütze jeweils, ne, interpretiere ich eben die Fakten und Ereignisse und auch die Handlungen anderer Personen so, wie sie mir erscheinen. Ne? Aus meiner Sicht, aus meinem Interesse heraus auch. Ne? Das heißt prinzipiell, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf menschliche Handlungen, sondern überhaupt auf alles, was unserer Erkenntnis zugänglich ist, jedenfalls der empirischen Erkenntnis, ich bilde mir eine Meinung. Ja? In der Meinung steckt schon drinnen, dass es nur meine Sicht ist, dass es eine subjektive Erkenntnis ist. Das gilt also sowohl für die Privatpersonen im Alltag, das gilt aber natürlich auch für die höchsten Würdenträger im Staat. Ne? Und das gilt auch für die Meinungen, die sich gegenseitig bestärken, wie zum Beispiel, wenn eine Ideologie in einem Stadium gemeinsam vertreten wird. Ne? Es sind trotzdem alles Meinungen. Und eine Ideologie ist eben eine kollektive Meinung, aber nicht mehr. Das heißt, sie ist nicht wirklich begründet. Wir könnten uns wirklich gültige Werturteile nur dann bilden, wenn wir eine Erkenntnis von der Wirklichkeit als solcher hätten. Von der Wirklichkeit an sich. Ja? Nicht gefiltert durch unsere subjektive Sichtweise, sondern wie sie wirklich ist. Ja? Dann könnte man sagen, darin kommt mir dieser oder jener Ort zu und den anderen der andere Ort oder der andere Platz und so sollten wir uns aufeinander beziehen. Und daher könnte man von hier aus dann auch sagen, das ist gut und das ist nicht gut, den anderen. Aber unsere Erfahrungserkenntnis reicht dazu bei weitem nicht aus. Ja? Unsere Erfahrungserkenntnis bezieht einerseits eben die Wahrnehmung mit ein. Die Wahrnehmung ist eine ganz beschränkte Erkenntnisweise, ne, sehr oberflächliche, perspektivische, kann vieles überhaupt nicht erfassen und muss daher natürlich durch unser Denken ergänzt werden. Wir denken uns in vieles hinein, aber dieses Denken ist genauso wieder unverlässlich. Wir können nie genau wissen, ob das stimmt, was wir hier ergänzen, ob der Gegenstand wirklich so ist, ob die Handlung wirklich so war und so weiter. Man muss das nicht besonders ausführen. Es ist immer schon Interpretation drinnen in unserem Ergänzen der Wahrnehmung und daher immer auch schon Meinung. Es bleibt alles auf der Ebene der Meinung. Jetzt könnte man sagen, Erfahrungswissenschaft zumindest, das möchte ich jetzt nur ganz kurz andeuten, kann hier nicht sehr ausführlich darauf eingehen. Die Erfahrungswissenschaft steckt genauso in der Problematik der Erfahrung, nämlich in dieser Spannung von dem, was man beobachten kann und von dem, was man darüber hinaus noch denken muss, weil sich so um die Gründe der beobachtbaren Fakten handelt. Also verschiedene Kräfte und ihre Gesetzmäßigkeiten, die kann man eben nicht beobachten. Und die kann man auch im strengsten Experiment nicht beobachten. Und daher kann man auch nie sagen, was wirklich der Grund eines Ereignisses war. Wenn man es noch so exakt beobachtet und genau misst. Nicht? Weil hier eine Grenze, eine prinzipielle Schranke der Erfahrung vorhanden ist. Also ist uns in der Erfahrung der Grund nicht zugänglich, der wirkliche Grund dessen, was wir beobachten. Ja? Und daher ist auch keine Theorie zu verifizieren. Sondern die Theorien sind eben nur methodisch aufgestellte Hypothesen. Ja, schon gemeint, es ist nicht eine subjektive Einzelmeinung, sondern eine Meinung geregelt, durch viele Einzelpersonen überprüfbar und insofern verallgemeinerbar, aber es bleibt, was die Wahrheit als solche betrifft, eine intersubjektive Meinung. Ja, das ist nicht eine Erkenntnis der Wirklichkeit als solcher. Ja, wenn das aber so ist, dann müsste man im Grunde genommen völlig resignieren. Ja. Weil unsere Erkenntnis eben nichts sagen kann über die Wahrheit und daher auch nicht, ob eine Handlung richtig war oder nicht richtig war. Ne? Genau an diesem Punkt kippt aber die Sache um. Ja? Denn wir sind jetzt da, wo wir sagen können, überhaupt jede empirische Erkenntnis, alles menschliche Meinen, die bloße Meinung, ist verfehlt, ist nicht imstande, die Wirklichkeit selbst zu erfassen. Ja? Und wenn wir so etwas sagen, dass Meinung prinzipiell eine defiziente Art von Erkenntnis ist, dann haben wir zugleich auch schon ein anderes Wissen mit einbezogen. Nicht mehr das, was die Meinung selber jetzt an Inhalten hat, über diese und jene Fakten und Geschehnisse, sondern es ist eine Aussage über Meinung insgesamt. Es ist nicht eine Meinung über einen bestimmten Teil der Welt, sondern eine Meinung, die sich schon weiß, in ihrer Defizienz weiß und durchschaut und weiß, dass alle Meinungen in dieser Weise eingeschränkt sind. Und das ist keine bloße Meinung mehr. Also das Wissen von der Eingeschränktheit aller Meinungen überhaupt ist jetzt schon eine höhere Art von Wissen. Und es ist zugleich auch eigentlich eine Aussage über die Wirklichkeit, insofern also die Meinung auch zur Wirklichkeit gehört. Ja? Sonst wäre sie ja gar nicht vorhanden. Also, hier wendet sich die Aussage gegen sich selbst. Ja? Wenn wir sagen, alles ist nur Meinung, dann ist das selber, diese Aussage, keine Meinung mehr. Ja? Sondern sie steht schon drüber und reflektiert auf Meinung insgesamt. Und wir können den Selbstwiderspruch, der da drinnen zu stecken scheint, ne, dass alles nur Meinung ist, dann müsste diese Aussage selber auch nur eine Meinung sein. Ne? Geht aber nicht, ne? Wenn es nur eine Meinung wäre, dann wäre wieder offen, dass nicht alles Meinung wäre. Ne? Dreht sich dann auch in die andere Richtung wieder so um. Also, wenn wir in der Weise den Selbstwiderspruch aufnehmen wollen, dann müssen wir differenzieren diese beiden Ebenen des Wissens. Das eine eben, was die Meinungen selber an Inhalten wissen, und das andere eben als Aussage über Meinung als solche, die nicht bloß willkürlich ist, sondern die sich ausweisen kann an der Charakterisierung von Meinung. Das sind unsere Erkenntnis prinzipiell in der Erfahrung, wo wir immer Wahrnehmung und Denken aufeinander beziehen müssen, nie die Wirklichkeit selbst erfassen kann. Ne? Und in dieser Schwäche dann willkürlich durch uns irgendwie ergänzt wird, durch Interessen und persönliche Sichtweisen. Ne? Daher eben Meinung. Aber zugleich damit, wie gesagt, stehen wir auf einer höheren Ebene, ne? Weil wir alle Meinung aburteilen können und in ihrem Mangel durchschauen können. Es ist aber noch ganz unbestimmt, was auf dieser höheren Ebene anzutreffen ist. Ne? Wir wissen noch nicht, was das bringt. Bis jetzt können wir trotzdem diese höhere Ebene in negativer Weise anwenden. Wenn wir sagen können, die Meinung ist es jedenfalls nicht, die eine wahre Erkenntnis liefert. Ne? Also insofern bringt uns auch dieses Übergeordnete, wenn wir noch gar nicht wissen, was da drinnen eigentlich vorkommt und enthalten ist, bringt uns in Bezug auf die untere Ebene doch schon etwas. Ne? Wir können auslesen und sagen, in diesem Bereich ist eine wahre Erkenntnis möglich. Und daher, wenn wir jetzt einmal an diesem Punkt stehen, können wir uns auf die Suche nach der wahren Erkenntnis machen, über die Meinung hinaus. Wir brauchen gar nicht mehr versuchen, auf der Ebene der Meinung die Wahrheit zu suchen, denn da wissen wir von vornherein, dort gibt es nicht. Aber wir können uns woanders hinlenken. Ja? Auf eine andere, höhere Ebene müssten wir dann weitergehen. Die sokratische Formulierung für diesen Kipppunkt, ja, wo das eine, wo die Meinung umkippt in ein wahres Wissen, ist, wenn auch nicht ganz wörtlich, aus der Apologie, wo es nicht genau so steht, aber so ähnlich, Apologie 21d, diese Formulierung ist, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und dieses Nichts ist natürlich jetzt interpretationsbedürftig. Es darf natürlich nicht heißen, ich weiß, dass ich kein Wissen habe, ne, dass ich überhaupt kein Bewusstsein habe. Das wäre ein fruchtloser Widerspruch. Ne. Da müsste ich was wissen und dürfte überhaupt kein Bewusstsein haben. Also das geht nicht. So ist dieses Nichts nicht zu interpretieren. Diese Kurzformel der Weisheit des Sokrates schaut im Kontext der Apologie dann auch ein bisschen anders aus. Ne, und da stellt sich deutlich heraus, worauf dieses Nichts bezogen ist. Es ist nämlich auf Meinungen bezogen. Ja? Ich weiß, dass ich in meinen Meinungen nichts weiß. Dass Meinungen ein Nichtwissen sind. Dass in der Meinung keine wahre Erkenntnis gibt. Das weiß ich. Und Sokrates sagt dort wörtlich, in der Meinung ist nichts Schönes und Gutes enthalten. Ne? Und dort Schönes und Gutes ist der Bereich, von dem her bei Platon die Handlung begründet werden müsste. Also es gibt dort keine grundlegenden Wahrheiten. Alles, was an Alltagswissen und auch an Fachwissen auftritt, eben im empirischen Bereich und weswegen sich die Personen dann auch schon für weise halten, ne, und es in Wirklichkeit gar nicht sind, alles das ist immer nur Meinung. Ja. Und Sokrates ist deswegen der Weiseste von allen, weil er weiß, dass das kein echtes Wissen ist. Ja. Er weiß, dass er nichts weiß auf dieser Ebene. Also nur in diesem Sinn müssten wir das Nichts verstehen, nicht einfach bloß als leeren Widerspruch in sich. Und dann können wir diese bahnbrechende Einsicht des Sokrates nachvollziehen. indem er alle Meinung distanziert, ist er zugleich über sie hinaus. Und genau diesen Gedanken, diesen Versuch, über die Meinung hinauszukommen, mutet Sokrates jetzt dem Euthyphron zu. Er versucht ihn auch dorthin zu bringen, ihn diese Wendung vollziehen zu lassen, diese übergeordnete Ebene des Wissens in sich zu bringen. Und er tut das so, dass implizit die ganze philosophische Systematik von Platon dahinter steht. Ja? Das ist nicht so deutlich noch zu erkennen, aber es zeichnet sich schon ab. Und daher möchte ich jetzt ganz kurz ein paar Worte über Platons Systematik einstreuen. Diese Systematik entfaltet sich in der Distanzierung des Materiellen. Ja? Nicht nur der materiellen Dinge, sondern auch unseres Körpers. Ja? Das wird distanziert, und zwar deswegen, weil alles Körperliche entsteht und vergeht und kein eigentliches Sein hat. Es ist immer nur ein Werden, es ist nie wirklich vorhanden, es löst sich immer wieder auf. Und ebenso, was unsere körperliche Erkenntnis betrifft, ist Platon der Ansicht, dass es hier gar keine wirkliche Erkenntnis geben kann, von der Wahrnehmung vom Körper allein her, weil die Wahrnehmung immer nur einzelne augenblickliche Zustände erreichen kann und Eindrücke erfassen kann. Immer nur von Augenblick zu Augenblick, sodass das miteinander überhaupt nichts zu tun hat. Er ist der Ansicht, genau genommen würde die bloße Wahrnehmung in ein völliges Innenchaos münden. Ja? Überhaupt keine Erkenntnismöglichkeit. Trotzdem haben die empirischen Dinge eine gewisse Beständigkeit. Ne? Sie vergehen nicht nur. Und trotzdem haben unsere Erfahrungen eine gewisse Verlässlichkeit. Sie sind nicht nur chaotisch. Und das ist für Platon eben ein Beweis dafür, dass in den Dingen selber und auch in unserer sinnlichen und empirischen Erkenntnis schon mehr drinnen ist als bloße Körperlichkeit. Dass hier schon Geistiges mitwirkt. Das Geistige als das Beständige. Das aber eben durch die Materialität und durch die Sinnlichkeit irgendwie eingetrübt und abgeschwächt ist. Aber immerhin, es ist schon mit dabei. Und dieses eigentlich Geistige, das müssten wir jetzt für sich allein herausholen, herausheben. Ja? Es ist als solches für Platon ein ewig Seiendes, dieses Geistige. Es ist das, was bleibt, wenn die einzelnen Dinge entstehen und vergehen. Ja? Und das sind für ihn die den Dingen zugrunde liegenden Ideen oder Wesensbegriffe. Das sind allgemeine Wesensbegriffe, nicht? Das Pferd entsteht und vergeht, es kommen aber wieder andere Pferde nach, ja, die auch wieder entstehen und vergehen, aber der Begriff des Pferdes, der bleibt bestehen. Der trifft für das eine zu, ebenso wie für das andere. Der sammelt alle diese besonderen oder einzelnen Lebewesen unter eine Einheit zusammen. Ja. Und so von jedem Besonderen, von jedem Veränderlichen gibt es einen Wesensbegriff, der diesem bestimmten vorliegenden Inhalt das Sein gibt einerseits, damit es überhaupt existieren kann, und andererseits auch die Bestimmbarkeit und die Erkennbarkeit, ja? Die wesentliche Bestimmung. Also diese Ideen liegen der sinnlichen Welt zugrunde, der körperlichen Welt zugrunde und sind zugleich eine geistige Welt, die aber Bestand hat und die ewig gültig ist. Man könnte sagen, zwei Welten, Dualismus, so wird es auch meistens interpretiert, ne? Ich kann es nur kurz dazu sagen, es ist kein Dualismus, Platon bleibt nicht in einem Dualismus stecken, aber ich gehe jetzt nicht genauer ein, mache nachher noch eine kurze Andeutung dazu. Wenn wir zu den Ideen jetzt wirklich kommen wollen, denn bei denen müsste ja dann auch die Wahrheit zu finden sein, ne? Dann muss sich unser Wissen und Denken eben abwenden von unserem sinnlichen Erkennen. Also wir dürfen dann nicht mit Hilfe unserer Sinnesorgane uns auf die Außenwelt richten, sondern wir müssen uns auf unser eigenes denkendes Prinzip richten, zurückrichten. Ja? Platon nennt das die Seele, also unser Ich, unsere Reflexion. Die Seele. Ja? Die Seele soll nicht die Sinnesorgane zur Erkenntnis heranziehen, sondern sie soll sich selbst bedenken. Das Denken soll sich selbst reflektieren. Und dort in diesem Bereich, meint Platon, finden wir dann auch die Ideen oder die wahren Grundlagen der veränderlichen Dinge. Er umschreibt das selber mit einem mythisierenden Begriff, nämlich der Anamnesis oder Wiedererinnerung, und verbindet damit die Aussage, dass die Seele jetzt sich zurückerinnert, wiedererinnert an den Zustand, bevor sie mit dem Körper verbunden war. Ja? Das müssen wir nicht so wörtlich nehmen, obwohl es bei Platon immer wieder Hinweise auf die Seelenwanderung gibt, aber im Prinzip heißt es nur, das Denken muss aus der Veränderlichkeit, Vergänglichkeit, Subjektivität der Meinung und der empirischen Erkenntnis auf sich selbst zurückreflektieren. Es selber ist das Allgemeine, das jeder Meinung zugrunde liegt und vorausgesetzt ist. Daher muss es sich selbst einmal reflektieren. Und auf dieser Ebene findet es dann allgemeine Aussagen. Und genau in dieser Weise möchte eben Sokrates auch von Euthyphron haben, dass er über das Empirische hinausgeht, über die Meinungen, auch über die Ideologie hinausgeht. Ja, bitte. Psyche. Ja, Seele kann man ruhig auch sagen, ich. Ne? Könnte man kurz sagen. Also Euthyphron hält die Anklage gegen seinen Vater für eine fromme Tat. Ne? Und er sollte jetzt nach Sokrates eben nicht bloß das in der Mythologie belegen und von dort her seine Rechtfertigung bringen, sondern er soll zurückgreifen auf das, was das Fromme selber ist. Die einzelne fromme Tat ist nicht ausschlaggebend in dem Fall, die kann nicht erklärend genug sein, sondern die Idee des Frommen, unter die jede fromme Tat fallen würde und von der her jede fromme Tat dann auch zu beurteilen wäre. Ne? Die soll Euthyphron jetzt offenbaren, und Sokrates tut so, als müsste er sich von Euthyphron belehren lassen. Ne? Und Euthyphron versucht sein Bestes, ne? Und kommt dann halt zu einer ersten Definition des Frommen, der Idee des Frommen, die dann lautet, das Fromme ist das, was den Göttern lieb ist. Ja? Also er greift gleich wieder auf seinen Götterhimmel zurück und sagt, naja, was die halt wollen und was die bestimmen, was denen recht ist, das ist das Fromme. Ja? Und das heißt eigentlich nur, er fasst seinen bisherigen ideologischen Standpunkt in diese kurze Aussage zusammen. Aber er geht nicht drüber hinaus. Ne? Er bleibt eigentlich wieder auf seinem Horizont stehen. Sokrates argumentiert dann sofort dagegen, dass die Götter überhaupt nicht einig sind. Ne? Was die einen für gut halten, halten die anderen für schlecht. Und daher ist das dann eine völlig widersprüchliche Bestimmung des Frommen, die nichts hergibt. Das geht so nicht. Und dann versucht der Dialog schön langsam aus dieser Konzentration auf das Besondere hinauszukommen, in eine Ebene der Allgemeinheit zumindest. Das wird ein bisschen umständlich und mühsam geschildert, aber das soll ihm zeigen, dass es schwer ist, aus der Meinung herauszukommen. Man bleibt so gern mittendrin und wenn man glaubt, hinausgekommen zu sein, dann fällt man wieder in die Meinung zurück, möglicherweise. Aber immerhin resultiert daraus dann auf das Drängen von Sokrates eine verbesserte Definition des Euthyphron. Er sagt, das Fromme ist das, was allen Göttern lieb ist. Ja? Was alle Götter lieben. Und damit entkommt er natürlich dann dieser Widersprüchlichkeit. Ja? Da haben wir aber dann auf der einen Seite die Allgemeingültigkeit, diese Forderung der Philosophie soll Allgemeingültigkeit sein. Auf der anderen Seite haben wir sie wieder gebunden an die Götter, also an diesen ideologischen Horizont. Und daher wird sich wahrscheinlich diese Art von Bestimmung auch nicht als ausreichend erweisen. Und Sokrates beginnt auch diese Definition gleich zu prüfen, indem er die Frage stellt, wird das Fromme von den Göttern geliebt, weil es fromm ist? Oder ist es fromm, weil es von den Göttern geliebt wird? Ja, das ist vielleicht im ersten Hinblick gar nicht so leicht einzusehen, was das meint. Die Frage ist, was ist der Grund und was ist begründet? Ja? Gibt es etwas, was noch über den Göttern steht und woran sie sich halten müssen? Wird es deswegen geliebt, weil es Frauen ist? Weil es ein Maßstab ist, der über die Götter hinausreicht? Oder ist das Frauen nur eine Folge des Geliebtwerdens durch die Götter? Dass die Götter jetzt wirklich der Grund sind und das Frauen ist jetzt nur eine Folge dieses Geliebtseins durch die Götter. Also es geht um Grund und Begründetes. Sogar es gibt da einige Beispiele dafür, um das klar zu machen. Und es geht dann eben auch darum, dass das Fromme wirklich in der Ideenwelt begründet wird. Dass man also wirklich auf die Idee des Frommen kommt, auf den Grund für das einzelne Fromme. Und nicht in irgendeiner Meinung bloß stecken bleibt. Und das ging jetzt. Also wird heute schon vor die Alternative gestellt, ist das Fromme jetzt der Grund für die Haltung der Götter? Ist das Fromme selbst der Grund? Oder sind die Götter der Grund für das Fromme? Also ist die Ideologie der Grund für irgendwas, was man daraus ableitet? Oder gibt es über der Ideologie noch was anderes, was ein Maßstab für sie ist? Und vor dieser klaren Alternative wählt dann heute schon wirklich die Aussage, dass Fromme wird von den Göttern geliebt, weil es fromm ist. Also weil es eigentlich ein Maßstab auch für die Götter ist, weil es über den Göttern steht, weil es ein Grund ist. Und jetzt muss Sokrates geduldig zeigen, dass dieses Zugeständnis bedeutet, die Definition von heute von, die er vorher gegeben hat, das Fromme ist das, was alle Götter lieben, dass dieses Zugeständnis die Definition zerbröselt. Also, dass das nicht zu halten ist. Konsequenz daraus ist nämlich, wenn das Fromme wirklich ein Grund ist, dann ist es dadurch, dass die Götter es lieben, nicht wesentlich bestimmt, sondern das wäre nur eine akzidentielle Eigenschaft dieses Frommen. Es selber müsste für sich selbst etwas Eigenes sein. Nicht dadurch bestimmt werden, dass es geliebt wird von den Göttern. Denn von den Göttern geliebt zu werden, das kann auch irgendwas anderes sein. Alle Götter lieben zum Beispiel Nektar und Ambrosia. Das ist aber nicht identisch mit dem Frommen. Also prinzipiell muss das Fromme selbst etwas anderes sein und viel mehr sein, als bloß das, was von den Göttern geliebt wird. Das ist nur so eine akzidentielle Folge, Nebenbestimmung des Frommen, die zwar auch dazukommen mag, aber die nicht sein Wesen ausdrückt. Das Fromme ist also nicht dasselbe, wie das von den Göttern geliebt werden, das Gott geliebt sein. Und hier verzweifelt er heute von dann schon ein bisschen, dann kommt diese Metapher vom Kreisgang des Gespräches, der hat jetzt versucht und hat alles Mögliche über das Fromme schon gesagt und es ist er nicht weitergekommen, sondern steht wieder vor der Aussage, es ist das von Göttern geliebt und das ist eigentlich nicht die Wesensbestimmung des Frommen. Zu dem Kreisgang wollte ich nur kurz sagen, der zweimal auftritt im Dialog, dass es keine bloße Vergeblichkeit ist, die hier angesprochen wird mit dem Kreisgang, sondern es ist ein Abstecken einer bestimmten Reflexionsstufe. Zum Beispiel der Meinung, ein Herumgehen und sich abgrenzen. Damit man dann eben sagen kann, das ist insgesamt Meinung oder das ist insgesamt diese oder jene Stufe und wir müssen drüber hinausgehen. Das ist also eigentlich dieser Kreisgang, eine Spirale, die nach oben weist, die drüber hinaus leitet. Aber prinzipiell, obwohl sich jetzt das Fromme dem Begriff entzogen hat, ist es doch allein schon mit der Frage nach dem Frommen schlechthin auf eine höhere Ebene gehoben. Wir suchen jetzt nicht mehr auf der Ebene der Meinung, das ist abgesteckt, wenn wir es bloß von den Göttern und von dieser Ideologie her bestimmen wollen, das reicht nicht aus, wir müssen drüber hinausgehen und in diesem Bereich, das wäre dann der Bereich der Ideen, haben wir eine andere Wahrheit als auf der Ebene der Meinung. Das ist zumindest angedeutet, allein schon mit der Fragestellung. Auch wenn wir noch gar nicht wissen, wie es dort wirklich weitergeht bei Platon dann. Aber Sokrates macht noch einen Schritt drüber hinaus, er deutet noch etwas anderes an. Er überlegt jetzt nämlich, ob das Fromme vielleicht ein Teil oder eine Unterart des Gerechten sei? Ja, das ist eine nächste Frage steckt. Wie steht denn das Fromme zum Gerechten? Das ist also zuerst einmal eine Anspielung darauf, dass die Ideen selber noch systematisch geordnet sind. Ja, dass es Arten und Gattungen der Ideen gibt und dass das Ganze begrifflich und argumentativ aufeinander abgestimmt sein müsste im Bereich der Ideen. Und das heißt denn auch, dass die ganze Systematik der Ideen noch einmal einen Grund bräuchte. Ja? Einen Grund auch noch der Ideen, der dieser Systematik vorausgesetzt ist. Und dieser Grund wird zugleich auch mit dem Gerechten irgendwie angedeutet. Der Begriff des Gerechten, der dann eben auch in anderem Zusammenhang mit dem Guten identifiziert wird, der reist jetzt selbst über die Ideen noch hinaus. Und zwar in der Form, dass das Gerechte für Platon der Begriff der Tugend überhaupt ist und in sich noch drei Tugenden einschließt. Nämlich einerseits die Besonnenheit, und die bedeutet, oder die Selbstbeherrschung könnte man auch sagen, bedeutet nichts anderes, als dass der Körper, die sinnlichen Antriebe durch die Seele, durch das Geistige beherrscht werden soll. Ja? Besonnenheit als Tugend. Die Zurückhaltung, sich nicht vom Körper her dirigieren lassen. Zweitens dann die Tapferkeit, eine Aktivierung unserer Kräfte auf irgendwelche Ziele hin, ohne Rücksicht auf unsere körperlichen Vor- und Nachteile. Also es kann sein, dass wir Schaden erleiden, aber wir sind tapfer, wir ertragen es, weil wir irgendein übergeordnetes Ziel anstreben. Die zweite Tugend. Und dann als drittes die Weisheit. Die philosophische Einsicht in eben das unrelativierbare Maß alles Handelns. Ja? Und von dort her können wir dann auch die Besonnenheit und die Tapferkeit sinnvoll und zielführend einsetzen. Wenn wir wissen, was eigentlich das Gute ist. Und das verweist jetzt schon auf die Idee des Guten. Ja, das ist für Platon überhaupt die Spitze. Die Idee des Guten ist ein Aspekt dieses absoluten Prinzips, von dem ich gesagt habe, es muss auch noch den Ideen zugrunde liegen. Ja, ein Aspekt davon ist, dass es praktisch als Ziel des menschlichen Handelns anzusehen ist. Und das Prinzip ist jetzt noch vorausgesetzt sowohl den Ideen als auch natürlich wie die Ideen und mit den Ideen den materiellen Dingen und verbindet alles noch in sich. Das ist also auch ein kleiner Hinweis darauf, dass bei Platon nicht alles auseinanderfällt in zwei Seiten oder zwei Dritten, sondern vom Prinzip her gibt es eine Verbindung, die alles in sich einschließt. Und dieses Prinzip nennt Platon auch immer wieder den Gott. Ja? Der Gott. Schlechthin. Dieses Absolute, das da vorausgesetzt ist. Und nur wer die Idee des Guten eben kennt, kann die Besonnenheit und die Tapferkeit sinnvoll einsetzen und gerecht handeln dadurch. Gerechtigkeit ist ein umfassender Begriff für alle diese drei Tugenden. Und wenn wir aber gerecht handeln, dann handeln wir zugleich gottgefällig oder man könnte auch sagen fromm. Das heißt, offensichtlich ist das Fromme nicht irgendeine Unterart der Gerechtigkeit, sondern genau genommen ist es mit der Gerechtigkeit identisch. Ja? Und vielleicht, das ist meine Vermutung zumindest, denn bei Platon ist es so, dass er über die Frömmigkeit in keinem anderen Dialog mehr spricht. Er entwickelt also nirgendwo die Idee der Frömmigkeit, aber er entwickelt sehr oft an verschiedenen Stellen die Idee der Gerechtigkeit. Ja? Also die Gerechtigkeit ist genauso eine Orientierung am obersten Prinzip, wie es die Frömmigkeit ist. Und es fällt hier eben das gottgefällige Leben in beiden Begriffen zusammen. Vor diesem Hintergrund ist, wenn man diese ganze platonische Systematik jetzt uns kurz vor Augen hat, ne, vor diesem Hintergrund ist der nächste Definitionsversuch von Euthyphron eigentlich nur mehr eine hilflose Geste, denn er sagt dann, das Gerechte ist, also das Fromme ist jener Teil des Gerechten, der sich auf die Pflege der Götter bezieht. Und der andere Teil ist der, der sich auf die Pflege oder eben auf die Behandlung, die richtige Behandlung der Menschen bezieht. Also er landet wieder bei den Göttern. das, was sich eben auf die Behandlung, Pflege der Götter bezieht, das sei jetzt das Fromme. Ja? Und in einem längeren Umweg zeigt dann Sokrates dem Euthyphron, dass aus dieser Definition wieder nur rauskommt, das Fromme ist das, was die Götter lieben. Ja? Also wir sind nicht weitergekommen. Das kommt dann dazu, die Menschen sollen die Götter so behandeln, dass die Götter eben etwas haben davon, aber die brauchen eigentlich gar nichts. Also kann man eigentlich nur sagen, ihnen dankbar sein, ihnen Ehre zollen und so weiter, das lieben sie besonders. Dann kommen wir wieder zu dem, naja, das Fromme ist das, was die Götter lieben. Das heißt, wir sind nicht von der Stelle gekommen, beziehungsweise Euthyphron ist nicht von der Stelle gekommen. Hier wieder dieser Kreisgang, er ist nicht weitergekommen. Aber es ist eben der ganze Dialog deswegen nicht ergebnislos und überflüssig. Also auch wenn dieser Kreisgang eintritt und thematisiert wird, besprochen wird, sondern die Absicht ist ja des ganzen Dialoges zur Philosophie und ihrer Aufgabe erst einmal hinzuführen. Ja? Da werden ja noch keine Antworten gegeben. Die Konturen der Gesamtsystematik von Platon zeichnen sich zwar in einem schwachen Licht irgendwie ab, aber es gibt keinen Beweisgang dafür und es gibt auch keine explizite Durchführung dieser Systematik. Aber man könnte sagen, man wird neugierig auf die anderen Dialoge von Platon und könnte versuchen, dann genaueres von dort her zu holen. Ich habe schon erwähnt, dass in Ort und Zeit dieses Gesprächs ganz gezielt auf die freie Vergangenheit des Sokrates zurückverweisen und auf die unfreie Zukunft nach vorne verweisen und ebenso in Analogie mit dem Diskuswerfer des Myron, der einerseits am Ende der ausholenden Bewegung steht und auf der anderen Seite am Anfang der abwerfenden Bewegung. Die tiefere Bedeutung dieser äußeren Situation, in dieser Analogie auch zum Diskuswerfer, ist der geistige Standort oder der Wissensstand, die Reflexionsstufe des Dialogs insgesamt. Diese Stufe, die er vermittelt, nicht dem Euthyphron, aber zumindest dem Leser. Ja? Welche Stufe wird hier präsentiert und sollte eingesehen werden? Es ist genau die Stufe, die da lautet, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja? Das ist genau das, was hier erreicht wird, denn wir schauen auf der einen Seite zurück auf die Meinung, und haben sie durchschaut als unhaltbar. Und auf der anderen Seite schauen wir hoffnungsvoll nach vorne in den Bereich der Idee und des letzten Prinzips. Was man aber noch nicht genau kennt. Das ist erst einmal der Umschwung. Das ist erst einmal nur die Abwendung von der Meinung und die Hinwendung zur Philosophie. Also das ist der Wendepunkt. Jetzt nicht bloß in Leben von Platon, dieser letzte entscheidende Umschwung, sondern der Dialog selber symbolisiert diesen Wendepunkt. Dass wir uns in unserer Denkbewegung von der Meinung abwenden und uns zur Philosophie hinwenden. Ja? Das ist genau der Punkt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Damit weiß ich nämlich wirklich noch nicht, wo das hinführen wird auf der höheren Ebene, aber das weiß ich zumindest schon, dass die untere Ebene nicht ausreichen wird. Ja? Und zu dieser Symbolik passt zugleich natürlich auch der ganze Dialog, der im Rahmen einer alten didaktischen Einteilung der platonischen Dialoge in Tetralogien, der in diesen Tetralogien an die erste Stelle gesetzt wird. Ja? Aus didaktischen Gründen. Man sollte eigentlich dieser Auffassung nach die platonischen Dialoge ebenfalls im Kreis immer wieder lesen. Ja? Und dadurch eben nicht an der Stelle treten, sondern spiralig immer höher kommen. Und auch die Dialoge aneinander immer besser verstehen werden. Ja? Und der Euthyphron ist diesbezüglich in dieser Zusammenfassung, in diesem didaktischen Aufbau der Dialoge, ist er der erste Dialog. Und Sie sehen es auch an der Paginierung von Stephanus in den Dialogen, ja, da gibt es diese alte Seitenzahl aus dem 16. Jahrhundert von Henricus Stephanus, der das so herausgegeben hat, Und da haben Sie ja im Altifon ganz niedrige Zahlen. Ne? Das beginnt bei 1. Das ist der erste Dialog. Ja? Daher wollte ich Ihnen auch hier als erster Vortragender in dieser Ringvorlesung mit diesem ersten Dialog bei Platon das Tor zur Philosophie eröffnen. Ja? Und zwar nicht nur zur Philosophie von Platon, sondern natürlich prinzipiell zur gesamten Philosophie, von der her ja Platon sehr wohl auch kritisierbar ist. Wenn wir ihn einmal einigermaßen verstanden haben und wenn wir eben dann von anderen Denkern her auch sehen, was bei ihm die Mängel sein könnten. Nicht? Aber es kommt mir schon so vor, auch wenn Sie den Platon jetzt nur als Einstieg verwenden, dass es sich auszahlt im Laufe des Philosophierens, wenn Sie auch anderswo dann den ganzen Reichtum der Philosophie heranziehen, dass es sich auszahlt, immer wieder zu Platon zurückzukehren und hier einen noch größeren Kreisgang des Philosophierens zu durchwandern. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.